frohe Ostern, ihr Lieben. Für alle, die an Patreon interessiert sind oder dort schon mitmachen, ein wichtiges Update. Ihr könnt jetzt Jahresmitgliedschaften abschließen. Dann erhaltet ihr 20% Rabatt im Vergleich zu 12 monatlichen Beiträgen. Als Mitglieder habt ihr jetzt außerdem einen eigenen Podcast-Stream. Im Patreon-Stream entfallen Ansprachen wie diese vor dem Intro. Dafür habe ich das gesamte Audio- und Video-Bonusmaterial in den Stream gepackt. Ihr könnt nun also bequem alles aus einem Stream hören und werdet auch sofort automatisch in eurer Podcast-App, zum Beispiel bei Spotify, benachrichtigt, wenn es neue Bonusinhalte gibt. Alle Infos zu Patreon findet ihr in der Folgenbeschreibung unter dem Punkt Unterstütz mich doch.
Ich bin sich einmal froh, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden
ist. Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3423, Nazi-Putsch in Österreich. Im Spätsommer 1934 schien für Hitler und die Nazis alles nach Plan zu verlaufen. Jedenfalls innenpolitisch. In der Außenpolitik sah das ganz anders aus. Auf dem internationalen Parkett hatte das Dritte Reich nämlich in dieser Zeit eine riesige Blamage eingefahren. Wie es dazu kam, das schauen wir uns in dieser Folge an. Dazu gehen wir wieder einmal nach Süden, in die Alpen. Wie ihr beim Titel dieser Folge wohl schon richtig vermutet habt, heißt es mal wieder »O du, mein Österreich«. Wenn ihr euch nicht mehr so recht an die Österreich-Doppelfolge aus der letzten Staffel erinnert, dann hört die doch ruhig vorher schon mal nach. In 3329 und 3330 habe ich erklärt, wie die parlamentarische Demokratie in unserem Nachbarland zerstört wurde und welche Rolle das faschistische Italien unter Benito Mussolini dabei spielte. Falls ihr dazu keine Zeit oder auch keine Lust habt, kein Problem. Für diese Folge habe ich mich nämlich mit dem österreichischen Historiker und Podcaster Ralf Grabuschnik zusammengetan. Von ihm werdet ihr im Verlauf dieser Folge immer mal wieder hören. Ralf liefert uns nämlich nicht nur den nötigen Kontext, sondern auch wertvolle historische Einschätzungen. Das ganze Gespräch könnt ihr übrigens auf Patreon als Bonusfolge hören. Wir haben uns unterhalten über Österreichs nationale Identität und seine Geschichtsmythen, über die Frage, ob der Kanzler, / Diktator Engelbert Dollfuß, ein großer Staatsmann war, und ganz allgemein über die Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in Österreich nach 1945 und vor allem in jüngster Zeit. Ralf hat übrigens nicht nur Nationalismus-Studien als Schwerpunktfach an der Uni gehabt. In der aktuellen Staffel seines Podcasts Déjà-vu-Geschichte geht es auch um Nationalismus. Was das eigentlich ist und wie Nationalismus funktioniert, diskutiert Ralf an konkreten Fallbeispielen. Die Nationalstaaten, die er sich dafür ausgesucht hat, sind aber nicht die typischen Fälle, also nicht Deutschland, Frankreich oder Großbritannien. Deshalb behandelt Ralf auch sein Heimatland Österreich in einer eigenen Folge. Und für uns hat er zum Einstieg in diese Folge noch einmal zusammengefasst, wie es um die nationale Identität in Österreich nach dem Ersten Weltkrieg bestellt war.
Es ist schwierig, glaube ich, über Nationalismus oder generell auch Nationalgefühl oder vor allem österreichisches Nationalgefühl in den 20ern und eigentlich auch 30er Jahren großartig zu reden. Also es ist, man muss sich vorstellen, Österreich damals ja durchaus anders als das Deutsche Reich, ging ja so als Überbleibsel der Habsburger Monarchie aus dem Ersten Weltkrieg hervor. Und da herrscht schon eine gewisse, sagen wir mal, nationale Orientierungslosigkeit vielleicht. Weil davor gab es natürlich Nationalismus im Habsburger Reich. Der entstand ja überall in Europa im Laufe des 19. Jahrhunderts. So auch da und einerseits natürlich ungarischer, tschechischer, was auch immer Nationalismus. Aber unter den Deutschsprachigen, die ja zum größten Teil dann da in diesem neuen österreichischen Staat dann nach 1918, 19 dann auch lebten, halt in erster Linie Deutschnationalismus. Man sah sich als Deutsch, klar, vielleicht mit gewissen Unterschieden in den Feinheiten, Kaisertreue hat da vor Kriegsende natürlich noch eine Rolle gespielt, all diese Dinge. Aber jetzt auch von der rein nationalen Logik her haben sich Menschen in der Monarchie, und das überträgt sich ja natürlich auch in die Nachkriegszeit, beziehungsweise halt Zwischenkriegszeit, nicht als großartig andere Deutsche gesehen als jetzt die Leute in Bayern oder sogar in Preußen. Ne? Also man war halt deutsch. Und tatsächlich ändert sich das auch in den 20er Jahren jetzt erstmal nicht so ganz großartig. Also wir haben da ja am Anfang noch sehr stark sogar diesen Versuch, sich ja auch anzuschließen an das Deutsche Reich. Also Österreich gründet sich ja als Republik Deutsch-Österreich. Man definiert sich als Teil der Deutschen Republik. Einseitig muss man sagen, aber na gut, wurde dann von den Siegermächten ja nicht erlaubt. Und der erste wirkliche Versuch, würde ich sagen, von oben eine Art österreichischen Nationalismus oder zumindest einen stärker ausgeprägten Staatspatriotismus oder schwer zu unterscheiden wahrscheinlich zu erschaffen, ist eigentlich erst der Austrofaschismus, der dann ab 1933, 34 so richtig fußfest. Weil vorher wir da, glaube ich, nur sehr kleine Beispiele dafür wirklich sehen. Und im großen Stil, und da greife ich jetzt dann voraus, und das ist ja auch das, was ich in meiner Folge als Teil dieser Serie gemacht habe, entsteht das, was ich heute als österreichischen Nationalbegriff verstehe, greifen würde, auch Nationalismus in Österreich begreifen würde, erst nach 1945 so richtig.
Austrofaschismus? Das ist eine nicht unumstrittene Bezeichnung für die autoritäre Herrschaftsform, die seit Frühjahr 1933 in Österreich aufgebaut wurde. 1934 regierten Kanzler Engelbert Dollfuß und seine christlich-soziale Partei bereits ein Jahr lang mit Notstandsgesetzen über die Alpenrepublik. Ähnlich wie in Deutschland gab es keine Pressefreiheit mehr. Das Versammlungsrecht war praktisch abgeschafft. Das Parlament ausgeschaltet. Um seine diktatorischen Vollmachten zu festigen und zu legitimieren, gründete Dollfuß die sogenannte Vaterländische Front. Sie sollte als Einheitspartei und Massenorganisation die Bevölkerung in das neue, autoritäre Staatswesen integrieren. Mit der Vaterländischen Front orientierte sich der christlich-soziale Kanzler nicht an Hitler und an den Nazis, sondern an Mussolini und seine Faschisti in Italien. Massenkundgebungen, Propaganda mit neuen politischen Symbolen, ein brennend heißer Antikommunismus und eine herausgehobene Rolle der katholischen Kirche. All das kupferte Dollfuß ab. Aber die Vaterländische Front verstand sich selbst nicht ausdrücklich als faschistische Bewegung. Dollfuß und seine Leute sprachen lieber vom Ständestaat Österreich. Der Ständestaat war gewissermaßen der feuchte Traum jener aus dem Bürgertum, die die demokratische Revolution nach dem Ersten Weltkrieg verachteten und die zurück wollten zu ihrer alten gesellschaftlichen Vorrangstellung. Zurück zu, aus ihrer Sicht, der guten alten Zeit von Sicherheit und Ordnung, wo jede Österreicherin und jeder Österreicher wusste, wo ihr bzw. sein Platz war. Dazu noch einmal eine Einschätzung von Ralf.
Der Versuch war auf jeden Fall da, von Dollfuß Seite, ja, die christlich-soziale Partei zu einem Träger, einer Trägerin der einer neuen österreichischen Identität irgendwie schon zu machen. Also man hat sich schon zunehmend als zweiter und vielleicht auch besserer deutscher Staat begriffen. Schon als deutscher Staat. Das war schon immer noch auf jeden Fall das Verständnis. Aber zumindest so ein Staatspatriotismus, Nationalismus ist vielleicht zu weit gegriffen, aber ein Staatspatriotismus auf Österreich war schon etwas, was Dollfuß auch strategisch und taktisch als eine Möglichkeit gesehen hat, seine Machtposition und die Macht der christlich-sozialen Partei zu zementieren gegen die Arbeiterbewegung. Das war, glaube ich, ganz zentral und wurde dann ja auch, zumindest dann mit der Gründung der Vaterländischen Front, dieser Einheitsbewegung, die ja nochmal sehr stark da auch die vor allem eben bürgerliche, bäuerliche Schicht da eben auch vereinen sollte, dann auch durchgezogen. Und ich glaube schon, dass das auf der Basis zumindest das Verständnis ein wenig geändert hat, zumindest auf einer sehr elitären Ebene. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die breite Masse der Bevölkerung jetzt plötzlich durch den Putsch und durch den Regimewandel anders auf ihre Nationalität geblickt hätte als davor. Das glaube ich nicht.
Zur Absicherung seiner Macht ging Dollfuß gegen die immer noch starke österreichische Arbeiterbewegung vor. Im Sommer 1933 wurde zuerst die Kommunistische Partei verboten, ihre Organisation zwangsaufgelöst und ihre Mitglieder verfolgt. Wenige Monate später ging es dann auch gegen die weitaus größere und einflussreichere Sozialdemokratie. Die sozialdemokratischen Zeitungen wurden verboten, Parteigebäude und Wohnungen reihenweise durchsucht. Die Sozialdemokraten hatten eine eigene paramilitärische Organisation, ähnlich wie das Reichsbanner in Deutschland. Als die Regierung Dollfuß nun daran ging, den sogenannten Schutzbund zu entwaffnen, traf das auf erheblichen Widerstand. In der angespannten politischen Situation reichte ein Funke, um ein gewaltiges Feuer zu entzünden. Genau das geschah Mitte Februar 1934. Als die Polizei in den Morgenstunden des 12. Februar ein sozialdemokratisches Parteiheim in Linz, ausgerechnet in Linz, durchsuchten, kam es zu einem Schusswechsel zwischen ihr und Mitgliedern des Schutzbundes. In den folgenden Tagen kam es überall in Österreich zu ähnlichen Kämpfen. Der aufflammende Bürgerkrieg konnte jedoch von Polizei und Armee relativ schnell eingedämmt werden. Die paramilitärischen Verbände der rechtsradikalen Heimwehr mischten hier ebenfalls mit. Obwohl der sogenannte Februaraufstand der Arbeiterbewegung also nur sehr kurz währte, starben bei den Kämpfen weit über 100 Menschen. Großes Aufsehen erregte das alles aber irgendwie nicht, jedenfalls im Bürgertum. Der Schriftsteller Stefan Zweig, der damals in Österreichs Hauptstadt lebte, berichtete später: So sonderbar es scheinen mag, ich war an diesen historischen Februartagen 1934 in Wien und habe nichts gesehen von den entscheidenden Ereignissen, die sich in Wien abspielten, und nichts, auch nicht das Mindeste davon gewusst, während sie geschahen. Es wurde mit Kanonen geschossen, es wurden Häuser besetzt, es wurden Hunderte von Leichen davongetragen. Ich habe nicht eine einzige gesehen. Alles ging im inneren Kreise der Stadt ebenso ruhig und regelmäßig weiter wie sonst, während in den Vorstädten der Kampf wütete und wir glaubten töricht den offiziellen Mitteilungen, dass alles schon beigelegt und erledigt sei. Die österreichischen Nationalsozialisten waren an den Kämpfen offiziell nicht beteiligt. Obwohl die Nazi-Partei seit Juni 1933 verboten war, hatte Kanzler Dollfuß übrigens die Hoffnung nicht aufgegeben, die freien Radikalen in sein autoritäres Regierungsbündnis zu holen. Warum das so war und was sich dann änderte, das erklärt uns noch einmal Ralf.
Es war schon das Verständnis in der Dollfuß-Bewegung, was dann die Vaterländische Front auch wurde, oder unter den Christlich-Sozialen, dass das Feindbild waren ganz klar die Arbeiter. Klar, der Parlamentarismus war dann nicht mehr so die Bremse, sagen wir mal, für die Regimevorstellungen von Dollfuß, der davor gewesen wäre. Man musste nicht mehr politisch Rücksicht darauf nehmen, aber man hatte schon immer noch diese Vorstellung, ja, der große innere Feind, der überwunden werden muss, ist die Arbeiterbewegung. Was ja dann auch Grund dafür ist, warum dann Anfang 34 es da zum kurzen, aber doch Bürgerkrieg in Österreich auch kommt im Februar. Der Wechsel kommt dann erst langsam, was, glaube ich, mindestens zwei Gründe hat. Erstens, dass ja die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland noch relativ frisch war. Als Dollfuß an die Macht kommt, da reden wir über Monate. Und dann eben, dass 1934 dann sich das dahingehend mal wandelt, dass im Februar diese so gesehene Gefahr der Arbeiterbewegung abgewandt wurde oder vernichtet wurde. Und dann aber auch gleichzeitig ein wenig klarer wurde, das hat ja auch in Deutschland gedauert, wohin eigentlich da die Reise mit dem Nationalsozialismus geht. Ne? Dann langsam ja dann auch Tod Hindenburgs und all diese Entwicklungen, ne? Dass da einfach da das Bedrohungspotenzial dann etwas klarer gesehen wurde. Und natürlich dann ganz deutlich, was dann nach dem Juliputsch 34, als ja Nationalsozialisten, österreichische Nationalsozialisten, da letztendlich Dollfuß ermordet haben und versucht haben, die Macht zu übernehmen. Da war das dann natürlich sehr klar, dass, aha, ja, der neue innere Feind die Nationalsozialisten sind.
Ralf hat es uns bereits geteasert. Die Nazis hatten ihre eigenen Pläne mit Österreich und wollten mit Dollfuß gar nicht zusammenarbeiten. Nach dem Verbot der Partei organisierte man von Deutschland aus den Untergrundkampf. In der Nähe von München wurde die sogenannte Österreichische Legion an Waffen ausgebildet. Über die Grenze hinweg entwickelte sich ein stetig wachsender Schmuggel von Propagandamaterial, Waffen und Sprengstoff. Die österreichische Parteiführung blieb auch im Exil unter der Leitung des Hessen Theodor Habicht. Er und seine Leute drängten darauf, endlich losschlagen zu dürfen. Doch Hitler weigerte sich auch nach dem Februaraufstand lange Zeit, sein Einverständnis zu geben. Er fürchtete sich nicht so sehr vor der Reaktion des österreichischen Diktators, sondern vor der des italienischen. Das Mutterland des Faschismus spielte in seinen außenpolitischen Plänen eine entscheidende Rolle. Denn nur mit Hilfe von Italien, so dachte Hitler, ließ sich Frankreich diplomatisch isolieren. Und nur mit einem isolierten Frankreich hätte das Dritte Reich die nötige Handlungsfreiheit, um den Kampf für Lebensraum in Osteuropa zu beginnen. Tatsächlich gelang es Hitler Mitte Juni 1934, den italienischen Diktator Benito Mussolini zu einem persönlichen Treffen zu bewegen. Dieses Treffen fand am 14. Juni statt, in der Kleinstadt Stra, rund 40 Kilometer von Venedig entfernt. Während die beiden Faschistenführer durch den Park der königlichen Villa Pisani flanierten, sprachen sie angeregt und unter vier Augen über die politische Situation in Europa. Unter vier Augen, das heißt auch ohne Dolmetscher. Zwar sprach Hitler, oh Wunder, kein Italienisch, aber der Duce konnte etwas Deutsch. Nach dem Treffen flog der Führer und Reichskanzler hochzufrieden nach Berlin zurück. Wie von ihm erhofft, hatte er Eindruck beim Duce gemacht und dessen Zustimmung für seine Österreich-Pläne bekommen. Dollfuß sollte gestürzt und eine neue, nazifreundliche Regierung gebildet werden. Im Gegenzug würde Deutschland zunächst darauf verzichten, Österreich heim ins Reich zu holen. Endlich konnte das Dritte Reich handeln. So jedenfalls die Überzeugung, mit der Hitler Italien wieder verließ. In Wirklichkeit ist es mehr als unwahrscheinlich, dass der Duce seinen politischen Schützling Engelbert Dollfuß und mit ihm den äußerst praktischen Pufferstaat Österreich einfach so und ohne Not ans Messer geliefert hatte. Zumal Mussolini mittlerweile eine persönliche, eine Männerfreundschaft mit Dollfuß verband. Sie hatten zwischenzeitlich sogar einen gemeinsamen Familienurlaub an Italiens Stränden unternommen. Was war also passiert? Nun, die beiden hatten, ich habe es erwähnt, ohne Dolmetscher miteinander gesprochen. Vermutlich hatte der überaus eitle Mussolini schlichtweg seine Deutschkenntnisse maßlos überschätzt. Und unter Diktatoren kann man natürlich keine Schwäche zeigen, also verzichtete er darauf, Hitler zu unterbrechen, wenn er etwas nicht verstand. Und das dürfte häufiger der Fall gewesen sein. Dass der deutsche Führer zu rhetorischem Schnellfeuer neigte, wissen wir ja mittlerweile nur zu gut. Hitler kehrte also mit einer falschen Sicherheit nach Deutschland zurück, die auf einem einzigen großen Missverständnis beruhte. Von einer Zustimmung Mussolinis zum großen Österreich-Plan der deutschen Faschisten konnte keine Rede sein. Mussolinis tatsächliche Haltung gegenüber Österreich war von dessen Diktator übrigens mit viel Aufwand selbst befördert worden. Zu Dollfuß und Mussolini hört ihr jetzt noch einmal Kontext von Ralf.
Das Spiel geht da gar nicht so sehr in Richtung Nazi-Deutschland und in Richtung Hitler, sondern vor allem spielt er ja mit dem Einflussdenken Mussolinis tatsächlich. Das ja deutlich breiter ist als nur Österreich. Also wir sind ja hier schon noch in einer Phase, wo das faschistische Italien oder Mussolini persönlich ja versucht, gegen Hitler und Nazi-Deutschland faschistische oder faschistoide Allianzen vor allem in Osteuropa aufzubauen. Und Miklos Horthy in Ungarn wäre da das sicher parallele Beispiel eigentlich in vielerlei Hinsicht zu Österreich. Und da wird ja dann auch eine österreichisch-ungarisch-italienische Annäherung betrieben und alles Mögliche. Das bespielt Dollfuß ja dann, indem er ja versteckt mehr oder weniger doch dann Kontakte zum deutschen Nationalsozialismus sucht. Was da in dem Kontext einfach ganz, ganz oft unterschätzt wird, und das ist eine gesamteuropäische Perspektive, ist doch die enorme Softpower, die Mussolini lange, lange hatte. Das unterschätzen wir, wenn wir zurückblicken auf diese Zeit. Und was für ein Prestige und was für einen Einfluss das faschistische Italien auf die faschistoiden Regime in weiten Teilen Mittel- und Osteuropas vor allem hatte. An dem auch Hitler einfach nicht vorbeikam, für eine Zeit lang zumindest.
Im Dritten Reich trat die Umsetzung der vermeintlichen Beschlüsse von Strah im Verlauf des Juni 1934 zunächst ungewollt in den Hintergrund. Man musste sich ja um Ernst Röhm und die SA kümmern. Dann Mitte Juli kam der österreichische Naziführer Theo Habicht mit einer aufregenden Neuigkeit in die Reichskanzlei. Das Bundesheer in Österreich plane einen Staatsstreich. Wäre es nicht möglich, sich an diesem Putsch zu beteiligen? Ob es einen solchen Plan gab, ist mir nicht bekannt. Unklar ist auch, ob Habicht in gutem Glauben handelte. Vielleicht hatte er das ja alles auch erfunden, um Hitler zum Handeln zu bringen. Denn Habicht und seine Leute warteten seit mehr als einem Jahr unruhig auf den Tag X. Mittlerweile hatte sich bei ihnen ein erheblicher Groll über die Tatenlosigkeit in Sachen Österreich angestaut. Nun aber reagierte Hitler wie gewünscht. Da er sich bei seinem Partner Mussolini rückversichert hatte, konnte er in seinem Heimatland losschlagen. Am 22. Juli trafen sich Habicht und seine Leute mit dem Führer in Bayreuth, wo gerade die Wagner-Festspiele stattfanden. Der Plan, den die Verschwörer zusammenbrauten, sah vor, sich des österreichischen Kanzlers handstreichartig zu bemächtigen und Dollfuß mit Waffengewalt zum Rücktritt zu zwingen. Zeitgleich sollte die österreichische SA aufmarschieren und überall im Land strategisch wichtige Gebäude besetzen. Anschließend würde eine neue Bundesregierung aus Nazis und Christsozialen eingesetzt werden. Schon drei Tage später war es soweit. Am 25. Juli 1934 gegen 13 Uhr saßen Dollfuß und sein Kabinett im Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in einer Sitzung, als rund 150 bewaffnete Soldaten das Gebäude besetzten. Die vermeintlichen Soldaten waren Angehörige der SS. Die Militäruniform nur Tarnung. Mit Erstaunen stellten die SS-Männer dann aber fest, dass die meisten Minister bei der Besprechung durch Abwesenheit glänzten. Auch schien Kanzler Dollfuß alles andere als überrascht zu sein, dass ein bewaffnetes Nazi-Kommando seine Sitzung sprengte. Einer der Putschisten hatte den Plan nämlich verraten. Die Regierung war also vorgewarnt gewesen und deshalb hatten die meisten Minister es vorgezogen, an diesem Tag nicht einmal in der Nähe des Bundeskanzleramts zu sein. Warum das Gebäude dann aber nicht von der Armee abgeriegelt und Dollfuß in Sicherheit gebracht worden war, ist leider noch ungeklärt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kanzler daran glaubte, den braunen Putschisten persönlich die Stirn bieten zu müssen. Falls dem so war, erwies sich das Kalkül als Fehleinschätzung. Unter bis heute ungeklärten Umständen kam es zu einer gewaltsamen Konfrontation zwischen der SS und den Regierungsmitgliedern. Dollfuß wurde von zwei Schüssen getroffen und starb wenig später. Schon in den Abendstunden gaben die Putschisten die Besetzung des Kanzleramtes wieder auf. Mit dem Tod von Dollfuß hatten sie ihr wichtigstes Druckmittel verloren. Auch im Rest des Landes brach der vermeintliche Juli-Aufstand innerhalb kürzester Zeit zusammen. Wie schon die Sozialdemokraten mussten die Nazis bald einsehen, dass sie keine Chance hatten, die koordinierte Gegenwehr von Polizei und Armee zu überwinden. Die Bilanz der Kämpfe: rund 220 Tote. Derweil genoss Hitler immer noch seine Lieblingsmusik in Bayreuth. Als die Nachrichten aus Wien ihn erreichten, verfiel er zuerst in Raserei. Dollfuß tot statt festgesetzt. Wie sollte man jetzt den Übergang zu einer neuen Regierung gestalten? Aus der Raserei wurde innerhalb kürzester Zeit blanke Panik, als nämlich bekannt wurde, dass Mussolini der italienischen Armee befohlen hatte, an der österreichischen Grenze aufzumarschieren. So war das doch alles nicht geplant gewesen. Ein Hauptschuldiger war dann doch schnell gefunden. Theodor Habicht fiel bei Hitler in Ungnade, musste alle seine Ämter aufgeben und versank die nächsten Jahre in der politischen Bedeutungslosigkeit. Demonstrativ verbot Hitler der österreichischen Nazi-Partei im Exil jede weitere Aktivität. Außerdem schickte er einen Sondergesandten nach Wien, um die diplomatischen Wogen zu glätten. Dieser Gesandte durfte natürlich kein Card-Carrying-Nazi sein. Ja, besser noch, er sollte jemand sein, der von außen betrachtet glaubwürdig auf Distanz zum Nationalsozialismus stand. Gut, dass die Hitler-Regierung über eine ordentliche Ersatzbank bürgerlicher Autokraten verfügte. Und noch besser, dass man den Ersatzspieler, der sich am besten für diese Aufgabe eignete, nicht erschossen hatte, wie seine Mitarbeiter. Vermutlich ahnt ihr es schon, ich spreche über Franz von Papen. Der ausgediente Steigbügelhalter lebte dieser Tage im inneren Exil in seiner Berliner Wohnung in der Lenné-Straße. Am Nachmittag oder frühen Abend des 25. Juli klopfte es plötzlich an Papens Tür. Schwarz uniformierte SS-Männer begrüßten ihn und nahmen ihn mit zu einer Telefonzelle. Am Apparat war ein hörbar erregter Hitler. Sie müssen sofort als Gesandter nach Wien gehen. Die Lage ist außerordentlich ernst und Sie dürfen diesen Dienst nicht abschlagen. Einige Wochen zuvor hatte Hitler nämlich versucht, Papen als Botschafter in den Vatikan abzuschieben. Das hatte Papen empört abgelehnt. Unser Fränzchen hatte nämlich zwar kein Gespür für politische Realitäten, wohl aber für seine persönliche Ehre. Die Nazis hatten mit ihrer harschen Reaktion auf seine Marburger Rede und mit ihrem Überfall auf seine Behörde Ende Juni seine öffentliche Reputation vollkommen zerstört. Nun wollte er sie zurück. Ein Posten im Vatikan oder jetzt eben in Wien war dazu natürlich viel zu unwichtig. Er wollte eine verantwortungsvolle Stelle im Auswärtigen Dienst, um öffentlich glänzen zu können. Deshalb reagierte Papen also ausweichend auf Hitlers telefonische Bitte. Als der ihm dann aber erklärte, was in Österreich gerade passierte, änderte Papen schnurstracks seine Meinung. Der Führer brauchte sein Talent als Krisenmanager, das war klar. Sofort fuhr Papen nach Bayreuth, um alles Weitere persönlich mit Hitler zu besprechen. Am 28. Juli 1934 erschien dann eine schriftliche Erklärung in der Presse, in der Papen die Rolle eines Sondergesandten angeboten wurde. Das veröffentlichte Dokument war eine große Bauchpinselei im Namen Hitlers. Der Führer und Reichskanzler richte die Bitte an Sie, sehr verehrter Herr von Papen, sich dieser wichtigen Aufgabe zu unterziehen, gerade weil Sie seit unserer Zusammenarbeit im Kabinett mein vollstes und uneingeschränktes Vertrauen besaßen und besitzen. Er habe daher dem Herrn Reichspräsidenten vorgeschlagen, dass Sie unter Ausscheiden aus dem Reichskabinett für eine befristete Zeit in Sondermission auf den Posten des deutschen Gesandten in Wien berufen werden. In dieser Stellung werden Sie mir unmittelbar unterstellt. Indem ich Ihnen heute auch noch einmal danke für alles, was Sie einst für die Zusammenführung der Regierung der nationalen Erhebung und seitdem gemeinsam mit uns für Deutschland getan haben, bin ich Ihr Adolf Hitler. Diese salbungsvollen Worte und die Tatsache, dass er nicht, wie alle übrigen Botschafter, dem Außenministerium unterstellt war, sondern nur Hitler persönlich, gaben den Ausschlag. Papen sah seine Ehre wiederhergestellt und reiste von Bayreuth nach Wien weiter, willig seinem Führer in der alten Hauptstadt des Habsburgerreiches treu und loyal zu dienen. Trotz dieser mehr oder weniger geschickten Versuche, den Schaden zu begrenzen, war die ganze Österreich-Affäre ein einziger Schlag ins Wasser. Mussolini war verschnupft und das Dritte Reich hatte auf dem diplomatischen Parkett einen erheblichen Ansehensverlust erlitten. Hitlers Regime strebte ja nach internationaler Anerkennung und Ruhm. Doch der gescheiterte Putschversuch war eine riesige Blamage. Die Weltpresse schüttete Spott und Häme über die vermeintlichen Dilettanten aus, die da im Dritten Reich am Ruder saßen. Zum Beispiel schrieb die LA Times: Es ist unbestreitbar, dass von München aus monatelang terroristische Propaganda gegen Dollfuß getrieben wurde. Da nichts im deutschen Radio oder in der deutschen Presse ohne Zustimmung der Regierung gesendet oder geschrieben werden kann, liegt die Verantwortung für die heftige und beharrliche Anstiftung zur Gewalt gegen Dollfuß und sein Regime bei der deutschen Regierung. Der amerikanische Journalist William L. Shirer, der wenig später selbst einen Posten in Berlin annehmen würde, notierte schon am 25. Juli in seinem Tagebuch: Dollfuß ist tot, ermordet von den Nazis, die heute die Kontrolle der Staatskanzlei und des Wiener Funkhauses übernommen haben. Doch offenbar ist ihr Putsch gescheitert. Ich verabscheue Mord und ganz besonders die Morde der Nazis. Aber ich kann Dollfuß nicht beweinen nach seiner kaltblütigen Abschlachtung der Sozialdemokraten im letzten Februar. Die Nachfolge des ermordeten Kanzlers Dollfuß übernahm dessen Parteifreund Kurt Schuschnigg. Und nach zwei Aufständen, einem demokratischen und einem nationalsozialistischen, saß der neue Kanzler jetzt umso fester im Sattel. Für die Nazis war in Österreich auf absehbare Zeit kein Blumentopf zu gewinnen. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 34-23 von Deutschland 33-45. Vielen Dank vorweg an Ralf für das wirklich anregende Gespräch und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Es hat mir viel Freude bereitet. Wenn euch das, was Ralf zu erzählen hatte, interessiert, könnt ihr die ganze Staffel zum Nationalismus auf dem Stream von Déjà-vu Geschichte nachhören. Ralf bietet außerdem einen regelmäßigen Newsletter an, den Geschichtshappen. Die Links zum Podcast und zum Newsletter findet ihr in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung. Und noch einmal zur Erinnerung, auf Patreon findet ihr das komplette Gespräch von Ralf und mir als Bonusfolge. Apropos Patreon. Ich begrüße die neuen Mitglieder im Team, nämlich Stefan, Ingo, Malte und Bernd. Danke diese Woche auch an die fleißigen PayPal-Spender Lars, Harald, mittlerweile zum dritten Mal, Wahnsinn Harald, vielen Dank, und Andreas. Vielen Dank auch noch einmal an mein Produzententeam auf Patreon, das immer weiter wächst, nämlich danke an Annika, Cora, Lukas, Miles, Götz, Valentina, Haruka, Gerhard, Danny, Stephanie und neu dabei in dieser Woche zum ersten Mal Bernd und der Ruhrpathologe André. Checkt einmal seine Instagram-Seite oder seine Podcasts. Sehr spannendes Material, was André da aufbereitet. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.